Alex Berlin am Abend.
Ninja Pirate Broadcast mit Paula, Lele und Maurice.
Und dieser Maurice ist hochmotiviert.
Hallo Paula, willkommen liebe Zuhörer, Zuhörerinnen hier beim Ninja Pirate Broadcast diesem Freitag. Hallo Lele hier neben mir.
Hallo Maurice.
Ich nehme einfach mal an, ihr habt alle ganz gut Weihnachten, Neujahr überstanden und wir treffen uns jetzt zum ersten Ninja Pirate Broadcast des Jahres, was ich schon so ein bisschen cool finde, oder? Also richtig, geht eigentlich schon los, die Stimmung steigt, oder?
Die Stimmung ist absolut am Kochen sozusagen. Also ich weiß gar nicht, wo man da aufhören soll oder anfangen soll. Wir machen einfach eine coole Radiosendung, würde ich jetzt sagen, oder?
Ja.
Wie beginnen wir denn dieses Jahr eigentlich? Ich meine, das sind Sendungen eigentlich über Nerd, Popkultur und so weiter. Was haben wir denn hier an Thema eigentlich mitgebracht?
Lele.
Du, also ich habe gesagt, ich habe Maurice eine Frage gestellt und gesagt, hey, wollen wir über drei Dinge reden, auf die wir uns 2019 freuen? Maurice ja gesagt. Dementsprechend habe ich drei Dinge mit, auf die ich mich 2019 freue.
Und ich bin weinend in eine Dusche gegangen und habe einfach so ein bisschen immer, oh verdammt, 2019, was kommt da überhaupt? Paula, was hast du denn für uns mitgebracht?
Ich habe auch nochmal scharf nachgedacht im Vorfeld der Sendung darüber, auf was ich mich 2019 freue, so Film-, Buch- und serientechnisch. Mhm. Mir sind zwei Sachen eingefallen.
Das ist schon mal nice.
Genau, das ist schon mal gut. Also schon
ist
mal
besser als in der Dusche weinen.
Das auf jeden Fall, genau. Aber vielleicht sagt das ja auch einiges über das Jahr 2019 aus, dass man noch nicht so eine riesen ellenlange Liste hat. Ansonsten habe ich mitgebracht einen Comic über Rosa Luxemburg. Rosa heißt der Comic und ist von Kate Evans. Und darüber würde ich gleich auch dann nochmal reden mit euch eingehend.
Machen
genau.
Wir so.
Und ihr da draußen könnt auch anzuhören, oder?
Bin ich super gespannt drauf, genau. Auf jeden Fall. Ich habe die Feiertage gut damit verbracht, nämlich sämtliche Sachen auf Netflix durchzugucken, unter anderem eben Bandersnatch. Das ist die neue interaktive Episode aus dem Black Mirror-Universum, was ja immer so ein bisschen technophob ist und so. Und die haben jetzt eine neue Art von, für Netflix Standards, eine neue Art von Storytelling damit entwickelt, eine interaktive Episode damit zu entwickeln. Und das ist ganz spannend. Da würde ich mit euch ganz gerne mal drüber quatschen.
Okay, dann bin ich gespannt, wie das funktioniert hat. Hier sind Giganten von Fotos. Und wie fühlt es sich so als Gigant?
Die Luft hier oben ist ganz schön, oder Maurice?
Es geht.
Immer auch noch was auszusetzen.
Nicht so ein Enthusiasmus, ein bisschen mehr Enthusiasmus hätte ich mir jetzt erwartet, ehrlich gesagt.
Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin und als das Internet eingeführt wurde, da waren spätestens alle Storyteller ganz begeistert und haben gesagt, jetzt kommt ein völlig neues Erzählen und Interaktion und überhaupt, wir können ganz andere Filme machen, ganz andere Serien. Dann gab es gefühlt so zwei, drei Experimente und irgendwie sitzen wir doch alle nur passiv vor unserem Computer rum und gucken so eine lineare Serie sozusagen. Es gibt jetzt aber ein weiteres Experiment und du hast es gesehen, Maurice.
Genau, auf Netflix ist über die Feiertage rausgekommen, Bandersnatch, die neueste Episode aus der Serienreihe Black Mirror. Black Mirror kennt ihr vielleicht, das ist die Serie, die eigentlich immer so ein bisschen, so ein düster und so ein bisschen Twilight Zone, aber für Technik ist speziell. Bestimmte Folgen gehen dann darum, hey, was ist, wenn wir alle bewertet werden mit Sternen und das ist ja voll doof, Social Media übernimmt unser Leben und so weiter und so fort. Dafür ist Black Mirror so ein bisschen bekannt und jetzt haben sie ja gesagt, okay, wir machen jetzt ein neues Experiment und dieses Experiment heißt eben Bandersnatch. Spielt, ich glaube, so in den 80ern wieder, geht um einen jungen Computerspielentwickler und darum, dass er ein großes Choose-Your-Own-Adventure-Novel nimmt, namens Bandersnatch und das als Videospiel adaptieren möchte.
Und wo ist die Innovation?
Die Innovation ist jetzt darin, dass du vor dem Computer sitzt oder vor dem Fernseher und halt diese Episode guckst und dann bestimmten Sachen kommst. Die erste Sache ist dann so, dass der Vater zum Jungen kommt und sagt, ey, was willst du zum Frühstück essen? Er hält halt zwei Cornflakes-Packungen hoch und dann plötzlich kommt unten eingeblendet, welche Cornflakes möchtest du haben? Die Kellogg's Frosties oder die Sugar Puffs? Und du kannst aussuchen, welche du nimmst. Dann hast du 10 Sekunden Zeit, eins davon auszusuchen.
Es gibt wirklich ein Zeitlimit?
Es ist 10 Sekunden tatsächlich, währenddessen gucken sich die Charaktere sehr intensiv an in dieser Episode. Und dann irgendwann gesagt, okay, ich will jetzt die Kelloggs haben oder die Sugar Puffs.
Was passiert, wenn du nichts machst?
Dann wird er das aktivieren, auf dem gerade der Cursor steht.
Und wenn der Cursor auf... Achso, der ist automatisch auf einem.
Auf einem steht der automatisch. Okay. Du kannst auch einfach einschlafen an deine Folge und es wird trotzdem das Ende erreichen an irgendeinem Punkt, aber genau.
Okay, und geht dann sozusagen am Ende, also je nachdem, welchen Pfad man wählt, könnte das dann gibt es ein anderes Ende oder sieht man einfach nur verschiedene Perspektiven?
Der Anfang ist ein bisschen, Der Anfang ist ein bisschen schwierig, weil man sich so ein bisschen denkt, okay, jetzt habe ich rausgesucht, okay, welche Musik hört der Mensch jetzt auf dem Weg zur Arbeit? Und jetzt habe ich auch so, welche Cornflakes ist der Mensch auf dem Weg zur Arbeit? Das ist vielleicht nicht ganz so spannend. Tatsächlich ist es aber so, dass die Story ganz krasse andere Stränge einschlägt, wenn man bestimmte Antworten wählt.
Haben die Cornflakes da auch Einfluss drauf oder sind die Cornflakes einfach nur Tutorial?
Die sind, glaube ich, so ein bisschen Tutorial. Tatsächlich okay. Kommt später das nochmal so ein bisschen vor. Ja. Dann sieht er speziell Werbung für die Cornflakes, die er gewählt hat. Ah. Black Mirror ist ja auch immer so, dass sie sehr, sehr Meta sind auf einer sehr frühen Ebene sozusagen. Ich meine, spielt in den 80ern, da gibt es sowas wie Cookies im Internet noch nicht so richtig, aber nichtsdestotrotz, tatsächlich wird viel von den Entscheidungen, die du triffst, kommen dann später einfach nochmal wieder. Zum Beispiel auf dem Weg zu einem großen Spieleentwickler, der möglicherweise sein Spiel kauft, hört er eine bestimmte Musik, du kannst dich dann aussuchen, welche er hört, und er sagt dann, währenddessen, ja, zum Free Crunch Time, wenn ich so ein bisschen programmieren muss, dann höre ich immer die und dann wird es halt retrospektiv so eingeführt. Das klingt nach nichts Großem, ist am Anfang erstmal so ein bisschen witzig, wird später einfach so ein bisschen krasser, weil die Geschichte geht dann irgendwann in diese Richtung, dass der Protagonist rausfindet, dass er jetzt gerade kontrolliert wird. Und wenn dann sowas kommt wie, zieh dir vor Nervosität am Ohrläppchen oder beiß dir die Fingernägel und du wählst eins davon an und plötzlich, bevor er quasi dazu kommt, sich die Fingernägel zu beißen, hält er seine Hand einfach unten, weil er weiß, dass er kontrolliert wird. Und zwar nicht von seinem eigenen Kopf, sondern von jemandem, der gerade zuguckt. Und das ist ziemlich krass.
Also du wirst, also sozusagen wird man als Zuschauer, Zuschauerin zu dieser Instanz, die das steuert. Und das spielt sich dann irgendwann in dieser Story wieder.
Genau.
So ein bisschen wie bei dem Will Ferrell-Film.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, welchen du meinst.
Na, es gibt doch diesen Film, wo eine Schriftstellerin ein Buch schreibt.
Oh ja,
und
Stranger Than Fiction.
Genau. Ein bisschen so ähnlich, habe ich das Gefühl. Ne?
So ähnlich, aber natürlich viel, viel düsterer. Weil gleichzeitig sieht man ja in alter Black Mirror Fashion nicht einfach nur, wie dieser Mensch ganz entspannt sein Spiel programmiert und nebenbei guckt ihm jemand über die Schulter, was dann Zuschauer, Zuschauerin ist und dann einfach alles läuft gut, sondern natürlich hat er ein paar Probleme und driftet langsam diesen Wahnsinn ab. Und tatsächlich macht diese Folge, finde ich, einen sehr interessanten Job, einfach diese Perspektive zu, wie ist es denn jetzt paranoid zu sein und zu glauben, dass man Stimmen hört? Und genau damit spielt tatsächlich diese Folge ganz gut.
Okay, und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt Black Mirror sonst nicht gucke und ich kenne aber mich jetzt mal diese Art des Storytellings interessiert, dann lohnt es sich einfach mal diese Folge anzugucken, das mal mitzumachen oder muss man sich vielleicht vorher nochmal einarbeiten in die Materie?
Überhaupt nicht. Also du wirst ein paar Insider wahrscheinlich nicht erkennen, also es geht nicht mal ums Verstehen, es ist einfach, hin und wieder haben sie halt Referenzen zu anderen Black Mirror Folgen, aber insgesamt ist es halt eine Anthologie, das heißt, es hat überhaupt keinen Bezug an sich, aber es baut nicht auf anderen Stories mit auf.
Ist es eine Sache, wo du sagst, das kann man öfter machen? Also einfach vom Prinzip her, dass mehrere Serien so Dora the Explorer mäßig, die diese Interaktivität anbieten? Oder ist es eher was, wo du sagst, ja, bei Bandersnatch funktioniert es, aber eigentlich möchtest du dich lieber zurücklehnen und gucken, anstelle die ganze Zeit so ein bisschen Quicktime-Events machen zu müssen?
Da hast du eigentlich ganz gut erwähnt, Lele. Also ich finde es generell, es ist ein spannendes Experiment. Ich fand cool, das zu machen. Ich habe mir das Ganze zweimal angeguckt. Das erste Mal dann halt so, wie ich mich entschieden hätte. Oder beziehungsweise man driftet dann immer bestimmte Entscheidungszweige ab und startet dann aber plötzlich nochmal einen halben Tag früher nochmal neu sozusagen. Mhm. Beim zweiten Mal habe ich dann explizit einfach nur so viel rausfinden wollen wie möglich. Danach war ich aber auch durch damit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das für absolut ich will nicht Friends so gucken tatsächlich oder Scrubs oder so. Das wäre mir dann tatsächlich ein bisschen viel. Das hat in dem Moment funktioniert, weil es an irgendeinem Punkt sehr, sehr Mindfuckery wurde und sehr viel auch mit Träumen und Jumpcuts und so gearbeitet wurde, was sehr gut funktioniert hat, weil sie an irgendeinem Punkt halt auch angefangen haben, die vierte Wand so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Und das war wirklich ein Sprung zwischen, hey, jetzt wird es dramatisch, ich mache mir Sorgen um den Protagonisten und wow, das ist echt scheiße, was jetzt gerade mit den Menschen passiert und ich bin emotional daran gebunden und fuck yeah, das ist lustig.
Sie haben nun 10 Sekunden Zeit auszuwählen, ob Sie jetzt Europe mit The Final Countdown hören möchten oder Thompson Twins mit Hold Me Now.
Ich bin für Thompson Twins Hold Me Now, denn das war die Entscheidung, die ich nämlich auch hatte bei Bandersnatch von Black Mirror.
Hast du geschafft und eng in die Arme genommen?
Ich habe Lele genommen.
Also stimmt. Ja. Ich habe mich für die Frosties entschieden.
Neulich in der einen Folge bei Buffy wurde auch gefrühstückt und da fand ich auch super, da hatte der Set-Designer oder die Set-Designerin sehr großen Spaß, denn da gab es zum Frühstück Sugarbombs. Leckere Zuckerbomben. So, sprechen wir jetzt über einen Comic, würde ich vorschlagen.
Sehr gerne.
Ich habe ihn mitgebracht, ich habe ihn zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Ganz fix durchgelesen.
Ich habe ihn noch nicht ganz durch, weil es ist schon inhaltlich ziemlich viel Stoff. Auf der anderen Seite, finde ich, kommt man tatsächlich sehr schnell dafür durch, denn es geht um Rosa Luxemburg. Es ist, der Comic heißt Rosa von Kate Evans und Rosa Luxemburg ist ja eine politische Denkerin, aber auch selber Politikerin gewesen. Sie hat für den Sozialismus gestritten und vor allen Dingen für den Kommunismus gestritten. Sie hat sich ihre politische Sozialisation begann damit, dass sie Karl Marx gelesen hat, das Kapital, und sie hat Zeit ihres Lebens dafür gekämpft, dass sozusagen das gegen den Geldadel, gegen die Privilegierten, für die Arbeiter und Arbeiterinnen, für die Leute, die wenig haben, und dafür, wie man eine bessere Gesellschaft herstellen kann, in der Menschen, alle Menschen die gleichen Rechte, gleichen Chancen, aber dann eben auch den gleichen Luxus vielleicht auch genießen können. Ganz grob gesagt, mal ganz, ganz grob zusammengefasst. Und eine starke Pazifistin war sie auch noch. So, und das sind einfach so ganz grob zusammengefasst auch der Inhalt dieses Comics.
Ich hätte jetzt nicht gerade gefragt, worum geht's denn im Comic, aber ja.
Ist es so eine, hier ist ein Baby Rosa Luxemburg und hier ist das Ende der Rosa bis zum Ende, oder ist es genau. so ein bestimmter Abschnitt?
Also es ist schon eine Biografie, eine Art Biografie. Es fängt eben damit an, als mit ihrer Kindheit, die sie in Polen, in Warschau größtenteils erlebt hat, wo sie dann auch aufgewachsen ist. Eher so ein, sie ist ja Jüdin tatsächlich. Ihre Eltern hatten jetzt nicht so viel Geld, aber ihnen ging es jetzt auch nicht schlecht. Es waren jetzt keine Fabrikarbeiter oder so. Und es geht dann schon, zieht sich immer durch ihr ganzes Leben, ihr Studium, dann wie sie dann in verschiedene Städte gereist ist, dort gelebt hat, in Paris, in Berlin unter anderem, dann ihre Gefängnisaufenthalte, ihre Beziehungen zu anderen Menschen, zu anderen Männern vor allen Dingen dann auch. Und das sind immer mal wieder biografische Episoden und das vermischt sich, das ist halt sehr eng verzahnt mit ihrem, ihrem theoretischen Werk. Also das, was sie als Arbeit gemacht hat.
Ich habe jetzt auch reingeguckt, das sind tatsächlich dann Szenen, wo sie Vorträge hält und dann ist es, als ob diese Vorträge in Gänze wiedergegeben sind und dann geht die Story weiter.
Ja, so teils. Also diese Sachen, die sie sagt, sind natürlich sehr stark gekürzt in den Comic-Episoden. Mhm. Es gibt aber einen sehr ausführlichen Anhang dazu, sodass dann teilweise fast ganze Reden dann nochmal in Gänze wiedergegeben werden oder ganze Briefe. Sie hat einen sehr regen Briefwechsel gehabt mit Freunden und Freundinnen und das wird dann nochmal genauer erläutert, weil es eben auch für die Story teilweise dann auch zusammengefasst wurde oder aus einem anderen Jahr auch dann tatsächlich mal verlagert wurde, nach vorne beispielsweise. Aber es wird schon irgendwie gezeigt, also zum Beispiel der Zusammenhang, sie ist ja eine alleinstehende Frau, sie macht ihren Doktor tatsächlich als junge Frau, was für die Zeit natürlich noch sehr ungewöhnlich war, dafür musste sie nach Zürich gehen, ins Exil, und dort konnte sie studieren in Europa als Frau, hat dann ihren Doktor gemacht, ist dann nach Berlin gezogen, hat dann dort geheiratet, allerdings auch nur, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, sie hat einen wildfremden Mann geheiratet, und hatte die Zeit ihres Lebens immer Beziehungen zu Männern, hat sich aber nicht für die, bürgerliche Ehe entschieden, jemanden zu heiraten und ein Kind zu bekommen. Mhm. Und das wird auch angesprochen in dem Buch, wenn sie vielleicht ein Kind bekommen hätte, dann wäre sie wahrscheinlich nicht bereit gewesen, diesen Kampf bis zum Ende durchzugehen. Weil sie dann ja zum Beispiel was gehabt hätte, dann kann ich mich jetzt hier nicht reinschmeißen in die Demo oder in den Streik, weil ich habe ja noch ein Kind, was ich versorgen muss. So. Und das wird dann auch thematisiert, insofern, wie hat sie denn das geschafft zu verhüten 1914 als Frau? Wie hat sie das gemacht oder was hat das auf sie ausgewirkt, für sie als Person, dass sie eine alleinstehende Frau war sozusagen, auf ihre Beziehung, aber eben auch auf ihr Werk. Sie hat sich schon auch, Frauen konnten damals ja noch nicht wählen in den meisten europäischen Ländern, sie hat sich eben gar nicht so stark für das Frauenwahlrecht zum Beispiel eingesetzt. So, also sie war dafür, aber sie hat da jetzt nicht ihre Kraft drauf verwendet, sondern eher auf den größeren Kontext tatsächlich. So. Und da sind dann zum Beispiel wieder diese konkreten Verbindungen oder dass sie ja eine Frau ist in einer absolut männerdominierten Welt. Welt. Also wenn sie dann da war beim SPD-Parteitag, da waren halt nur Männer und vor allen Dingen viele alte weiße Männer so. Und es kommt dann ja auch der Punkt, wo Rosa Luxemburg bleibt, hält halt am Kommunismus fest und hält vor allen Dingen an der Revolution fest. Sie wollte halt eine Revolution, war davon überzeugt, dass nur so der dieser Umbruch gelingen kann oder eine bessere Gesellschaft möglich ist. Und da waren halt ja viele andere, wie zum Beispiel Friedrich Ebert, dagegen. Die haben davon nichts gehalten. Die haben gesagt, Revolution brauchen wir nicht. Wir machen jetzt hier ein bisschen Reformchen, das reicht.
Du hast jetzt innerhalb der letzten 4 Minuten 75.000 Themen angesprochen, die alle in diesem Comic irgendwie stattfinden. Ja. Ist es was, was man auch länger als eine halbe Stunde lesen kann, ohne dass einem der Kopf platzt? Oder muss man da das in Häppchen und mit wirklich viel Aufmerksamkeit und so genießen?
Ich finde, es geht eigentlich ganz gut. Also man kann das schon ganz gut, also ich glaube, das ganze Ding am Stück durchlesen, das wird nichts, auf keinen Fall, da verpasst man zu viel. Und immer mal wieder absetzen ist schon ganz gut, weil eben viele Dinge, also keine Ahnung, es gibt dann zum Beispiel irgendwann mal eine Doppelseite, wo sie eben das Kapital erläutert oder eine Idee aus dem Kapital. So, ne? Das ist aber sehr stark runtergebrochen tatsächlich. Ja. Also es ist gut vielleicht auch, also man muss jetzt nicht irgendwie Marx-Kenner sein, Kennerin sein, um das Buch zu lesen. Und ich glaube, es lohnt sich schon auch, danach nochmal wieder reinzugucken oder es auch mehrfach zu lesen, nochmal vielleicht einzelne Stellen, vor allen Dingen, wenn es um diese theoretischen Sachen geht, was sie eigentlich fordert. Auf der anderen Seite, durch diese Handlung, durchgehende Handlung, man kann auch mal so einen theoretischen Teil, sage ich mal, so eine Doppelseite auch mal überspringen und einfach in der Handlung weitermachen, wo sie mit jemandem spazieren geht, sage ich mal so. Das kann man dann auch mal machen und dann später nochmal darauf zurückkommen. So. Das ist auch möglich, genau.
Wir haben eben schon, also ich habe mal durchgeblättert und es gibt unterschiedliche Schriftbilder im Comic, die so ein bisschen verwirrend sind. Also zum einen, es gibt so diese Standarte, das so aussieht, als ob jemand das mit Hand gelettert, also geschrieben hätte, so ein bisschen. Und dann gibt es so, keine Ahnung, irgendeinen Computertext, der da noch mit reingesetzt ist. Also der explizit, ich weiß nicht, welche Schriftart das genau ist.
Sieht so ein bisschen aus wie Arial oder Times New Roman oder so.
Genau. Ja. Und es sieht irgendwie so ein bisschen hinzugefügt. Wie ist das? Für dich, hat dich das gestört beim Lesen oder ist das einfach nur eine stilistische Wahl, die mir persönlich jetzt nicht gefällt und darüber muss, also das funktioniert trotzdem.
Ja, also mir geht es da ähnlich. Also zum erst vielleicht erst zum Stil auch. Also es ist ein Schwarz-Weiß gehalten. Das ist ein sehr realistischer Zeichenstil tatsächlich. Vor allen Dingen sehr ausstarke Gesichter und Mimiken. Die Köpfe sind alle auch ein bisschen größer als also von der Proportion zu den Körpern her. Und es ist ein Comic, der mit sehr viel Text arbeitet. Und ein Trick ist es halt mit verschiedenen, zum Beispiel mit kursiven Schriftarten, Schriften zu arbeiten. Das sind dann zum Beispiel direkt Zitate aus ihren Briefen, aus ihren Schriften.
Und die Kursiven sind dann quasi dieses Arial-Ding oder sind die das Handgeletterte? Oder ist bei, also.
Nee, die Kursiven sind das Arial. Okay. So. Aber ich würde auch sagen, ich finde halt auch der Punkt, dass da zum Beispiel, also ich finde einfach das nicht gut gewählt. Also ich finde es nicht verwirrend, dass es drei verschiedene Schriften sind. Das nicht, sondern das ist sehr gut, weil man eben so weiß, okay, das ist ein wörtliches Zitat von ihr. Und das hat sich vielleicht die Autorin zusammengebaut, wo man gar nicht erst, es gibt auch einen ausführlichen Apparat, aber da muss man nicht immer bei jeder Seite nachgucken so und kommt gar nicht, Rosa Luxemburg hat doch mal gesagt, so, sondern dann kann man das ja, das ist ja so eine Sache bei Biografien. Was ich halt finde, ist halt, die Schrift ist halt, sie ist irgendwie so ein bisschen lieblos, weil es halt so wirkt wie, auch wir haben jetzt hier bei Word einfach noch eine Schrift genommen und haben jetzt einfach die reingenommen und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass man dafür kein eigenes Font genommen hat oder vielleicht nochmal ein anderes, besseres oder sich vielleicht auch im Layout mehr Platz hätte gelassen für den Text tatsächlich. Ich meine, das Ding ist jetzt trotzdem natürlich mit Apparat 228 Seiten dick. So.
Ist auch A4 groß.
Und A4 groß, genau. Maurice hatte auch vorgeschlagen, ob man vielleicht die Texte auch nochmal in einzelne Blöcke gesetzt hätte. Das wäre auch eine Variante gewesen oder zumindest an mehreren Stellen. Meistens ist ja der Text so integriert in die einzelnen Panel tatsächlich. Das ist irgendwie... Das
da habe ich an der Stelle, glaube ich, noch eine Frage. Und zwar, also ich finde, wenn man jetzt so eine Seite, gerade so eine Doppelseite einfach mal aufschlägt, da ist ja sehr viel Text. Das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist. Für eine Graphic Novel oder Comic auch vollkommen okay. Du sagst jetzt aber auch, Paula, dass da super viele Themen angesprochen werden und sehr viele Reden von ihr auch zumindest auch gekürzt abgedruckt werden. Wie gut funktioniert das denn alles zusammen? Wie gut funktioniert das denn gerade als Comic? Oder würdest du sagen, das ist schon eher eine geschriebene Biografie davon und von Rosa Luxemburg und da sind Bilder dabei?
Ich finde, es funktioniert schon sehr gut, weil das ja die gerade die Problematik ist, wenn du dich mit theoretischen Texten auseinandersetzt. Wobei man natürlich Punkt 1 sagen muss, dass Rosa Luxemburg schon auch relativ einfach geschrieben hat oder gesprochen hat. Sie hat ja auch dann zu den Arbeitern und Arbeiterinnen gesprochen. Sie war nie eine von ihnen, das muss man schon sagen. Sie hat da auch eine gewisse Distanz, aber sie hat das immer versucht, auch selber aufzulösen, diesen Widerspruch. Mhm. Es ist jetzt nicht so, also es ist komplizierter, Marx zu lesen, das muss man schon sagen, als Rosa Luxemburg zu lesen beispielsweise. Und ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut als Comic oder auch gerade, dass es viel Text ist, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm so, ne? Weil es sind ja auch oft viele Dialoge, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es sind jetzt nicht unbedingt immer nur irgendwelche Kommentare, sondern es sind oft eben Dialoge und in diesen Dialogen finden ja auch dann diese theoretischen oder politischen Überlegungen statt.
Okay.
So, sollen wir jetzt die Revolution machen oder nicht?
Ja.
Fragezeichen.
Ja.
Genau.
Fragezeichen.
Also Rosa, die Graphic Novel über Rosa Luxemburg heißt es, von Kate Evans. Kate Evans ist eine englische Autorin und ist auch zuerst auf Englisch erschienen. Gibt es eben auch auf Deutsch im Dietz Berlin Verlag. Und achso, das will ich noch zum Schluss sagen, dass ich das Titelbild ziemlich großartig finde.
Das Titelbild finde ich auch ziemlich cool tatsächlich.
Das erscheint auch in der Mitte, ungefähr in der Mitte von Rosa von diesem Comic. Es zeigt Rosa Luxemburg mit ihrer typischen Frisur so von der Seite. Ihr Kopf ist gebeugt und über ihren Rücken marschieren Soldaten und in ihrem Haar findet tatsächlich findet Krieg statt. Mhm. Und in ihre Zeit fällt ja hinein der Erste Weltkrieg und da war sie vehement dagegen und das war auch für sie einer der, weil sie eben, ne, es geht halt darum, dass die internationalen Arbeiter sich vereinigen und nicht, dass sie kämpfen gegeneinander und sich umbringen fürs Großkapital. So. Und das war für sie auch ein unfassbar krasser Einschnitt, als die SPD damals dafür gestimmt hat im Parlament für den Krieg und gesagt hat, ach, das geht dann schon vorbei. Sie hat dann sehr stark gegen den Krieg geredet und ist dafür dann auch ins Gefängnis gegangen, weil sie eben gesagt hat, das ist sinnlos, schließt euch dem nicht ein. Und das finde ich wirklich ein sehr starkes Bild auch tatsächlich.
Das englische Cover sieht genauso aus, ist bei Verso Books erschienen.
Fantastisch. Hole mit Violet von ihrer 1994er Platte Live Through This, die ich mir heute käuflich gekauft habe.
Käuflich gekauft?
Naja, weil ich dachte, die ich mir käuflich...
Wie hast du sie sonst gekauft?
Ich habe sie käuflich erworben. Dieses mich war falsch tatsächlich, das war zu viel.
In Form eines großen, sich drehenden schwarzen Frisbees.
Genau, das habe ich gemacht.
Nice.
Und,
bist du glücklich?
Ja, finde schon.
Sehr
gut. Also ich fand, das war jetzt mal so ein Klassiker zum die Klassikersammlung aufpeppen sozusagen. Aber es hat ein neues Jahr begonnen, das heißt
2019
heißt es ja.
Sehr gut.
Danke. Ich hab meine Hausaufgaben gemacht, ja.
Thema vorbei. Nächster Song bitte.
Genau, und das heißt, demnächst kommen natürlich neue Filme, neue Serien, Bücher und da kann man ja immer am Anfang des Jahres so ein bisschen Vorschau machen, was so kommt, worauf man sich freuen kann, wo man sich vielleicht schon mal eine Kinokarte reservieren sollte. Wie sieht es denn da aus bei euch, Lede und Maurice?
Also das Erste, was ich auf meiner Liste stehen habe, ist ein neues Buch von William Gibson. William Gibson hat mal irgendwann in den späten 80ern, Anfang 90er Neuromancer geschrieben. Das hat damit das Genre Cyberpunk so ziemlich begründet. Und da kommt ein neues Buch am 2.4., das heißt Agency. Das spielt in demselben Universum wie sein letztes Buch. Das hat er interessanterweise, nachdem Trump gewählt wurde, nochmal umgeschrieben, weil er gedacht hat, jetzt passt es irgendwie nicht mehr so genau. Und es geht so ein bisschen um so ein Paralleluniversum, in dem Hillary Clinton gewonnen hat. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie die Story eigentlich funktionieren wird. Aber ich finde, William Gibson schreibt sehr, sehr gute Science-Fiction-Bücher. Und es gibt ein neues und die gibt es nicht alle Tage und deswegen ist das ganz oben auf meiner Liste. Am 2.4. theoretisch. Also es wurde schon mal verschoben, kann auch sein, dass es länger dauert, aber es gibt schon ein Cover, das schon mehr als so manche andere Autoren von ihren lang erwarteten Büchern behaupten können.
Klingt ja schon mal nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja, Maurice.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten. Ich hab echt hart überlegt, popkulturell, auf was freue ich mich denn eigentlich dieses Jahr? Und dann habe ich so ein bisschen so, es gibt eine neue Black Mirror-Staffel irgendwann und so und der neue Spider-Man kommt hier raus. Worauf ich mich wirklich freue, was für mich so ein kleines Event wird auf jeden Fall aber sein, Ende April, Avengers Endgame. Weil das einfach, das ist so aufgehypt, schon so aufgebürscht ist. Es kann gar nicht die Erwartung erfüllen, die es eigentlich in mir zumindest auslöst, aber ich habe trotzdem total Bock, dieses dieses Zugunglück
einfach zu sehen. Finale.
Das große Finale, was verschiedene Karrieren beenden wird. Die Leute werden nie wieder als bestimmte Charaktere zurückkehren auf die große Leinwand. Wenn ich mich recht entsinne, hat Marvel Disney irgendwo gesagt, Avengers Endgame, das wird eine neue Zeitrechnung anschneiden in dem Cinematic Universe und so, oder generell. Ich nehme an, generell. Also ich würde Disney zutrauen, dass sie sich für so großen Wahnsinn halten, dass wir quasi irgendwann dann wieder, ich nehme an, aber ab April werden wir dann sagen, so, jetzt ist das Jahr 1 nach Avengers Endgame. Ja. Ich nehme an, so wird es dann
ablaufen. After Avengers.
After Avengers. Paula, wie sieht es aus bei dir?
Ich freue mich auf eine Buchverfilmung von, und zwar dem Roman The Hate You Give, auch als Thug bekannt. Und das habe ich im letzten Jahr gelesen. Das war ja auch tatsächlich ein großer Bestseller im Jahr 2017. Ist verfilmt worden, amerikanisch, lief auch in den amerikanischen Kinos schon und ist auch schon auf europäischen Filmfestivals gelaufen. Und jetzt am 28. Februar kommt dann der Film hier auch in die deutschen Kinos. Und es ist es geht in dem Film ganz grob gesagt um Rassismus. Es ist auch gleichzeitig eine Coming-of-Age-Story einer jungen Amerikanerin, People of Color ist, die schwarz ist und sich auf einmal in so einem typischen rassistischen Polizeishootingsfall befindet und irgendwie dann schaut, welche Fronten muss sie jetzt einnehmen gesellschaftlich, wie geht sie damit selber um, wie geht sie damit aber auch in ihrer Community um. Und da bin ich sehr gespannt, das Buch ist sehr gut geschrieben, es ist sehr cool, ich habe es auch auf Englisch gelesen und bin sehr gespannt, inwiefern dieser Film das umsetzen wird. Captain Peng mit gelernt.
Jo, das zweite auf deiner Liste, Maurice.
Das zweite auf meiner Liste ist, glaube ich, Ghost of Tsushima. Das ist ein bisher noch relativ nicht unbekanntes, also es ist ein neues Franchise, auf der PS4 wird es erscheinen und es soll um einen namenlosen Schwertmann gehen, der als Samurai durch die Gegend streift. Und das sieht alles ziemlich, ziemlich hübsch aus. Ich weiß nichts darüber. Ich freue mich einfach nur, weil ich tatsächlich über diese Art von einfach Old Classic, was ein bisschen, für mich sieht es ein bisschen aus wie einer dieser alten 60er, 70er Jahre Samurai-Filme.
Also so ein Kurosawa.
Ja, so wirklich so, du stehst dann, Kirschblüten fliegen um mich rum, du stehst so gegen den Mond gelehnt und kämpfst gegen irgendwelche anderen Leute. Ich habe keine Ahnung, worum es geht tatsächlich. Es ist nur was, das ist mir im Kopf geblieben. Ich habe irgendwie Bock drauf, es zu spielen, aber ich weiß sonst nichts darüber tatsächlich.
Okay. Paula?
Ich freue mich. Ich habe mir generell ja vorgenommen, wieder mehr auf Konzerte zu gehen. Das habe ich im letzten Jahr nicht so richtig gemacht. Und auf ein Konzert freue ich mich natürlich besonders, weil ich zum Konzert von Die Ärzte gehe. Da muss man ja gar nicht so viel mehr sagen dazu. Also darauf freue ich mich tatsächlich. Das wird sehr cool nach vielen, vielen Jahren. Was heißt nach vielen Jahren? Nach einigen Monaten. Nachdem ich ja im Juni das Hors-d'oeuvre serviert bekommen habe beim Beatsteaks-Konzert, dann so eine richtige 2 Stunden, vielleicht auch 3 Stunden-Show mal sehen. Aber eigentlich sind ja sie für 3 Stunden bekannt. Da freue ich mich schon sehr drauf tatsächlich.
Nice.
Und vielleicht kommt ja da auch der ein oder andere neue Song.
Man überhaupt weiß es nicht, ja nicht. Am 17.05. kommt der beste Film der nächsten 10 Jahre, und zwar John Wick, Kapitel 3.
Oh Gott. Lila, erzähl mir mehr. John Wick. Wir haben noch nicht genug über John Wick gehört in den ersten beiden Teilen. Es muss ein Dritten geben. Erzähl mir darüber.
John Wick kämpft gegen den Rest der Welt.
Nein.
Und es wird super gut aussehen. Keanu Reeves wird alt und gebrechlich sein. Und vielleicht rettet er einen Hund. Und in meiner idealen Vorstellung macht er am Ende so eine Dog Rescue auf so ein Hundeheim, wo er ein, zwei schicke Hunde hat und glücklich macht. Und das wird super. Ich freue mich total drauf. Der zweite war stilvoll, großartig, sehr unterhaltsam. Und ich erwarte Großes vom dritten Teil, deswegen.
Ich finde auch gut, dass ich mich jetzt darüber beschwere, dass du John Wick als Actionfilm, dass du dich darauf freust, während ich mich auf namenloser Samurai durch die Gegend freue.
Es ist schon okay, weil ich hab dir ja schon mehr als einmal das Ohr abgekaut über John Wick, deswegen ist es okay.
Hysteria von Muse hier im Ninja Pirate Broadcast am Freitag, den 4. Januar 2018.
Wenn ihr den nächsten Ton hört, dann ist es 19 Uhr und 53 Minuten und 5 Sekunden. Beep.
So. Das war ganz knapp, ganz knapp. Genau. So, jetzt ganz fix die dritte Sache noch, falls ihr eine habt. Bei mir ist es Spider-Man. Ich habe letztens den Spider-Man-Film gesehen, den letzten Homecoming. Und auch wenn der, wie es schön heißt, der Name von dem kommenden Spider-Man-Film, der da heißt Far From Home, ein bisschen spoilert, was passiert.
Er ist nicht mehr zu Hause.
Ja, genau. Freue ich mich doch sehr darauf. Kommt okay. Am 5.7. übrigens.
Ich habe eben gesehen, dass es von Downton Abbey einen Kinofilm geben wird. Ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt. Das heißt, ich muss jetzt schnell mal zu Ende gucken. Mhm. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass es einen Kinofilm gibt. Aber irgendwie stelle ich mir alleine dafür schon den im Kino so auf großer Leinwand, diese Kostüme zu, mhm. zu sehen. Und da die Serie eigentlich sehr, sehr gut ist, könnte ich mir das schon vorstellen. Und der Produzent der Serie und Erfinder der Serie hat ja auch schon andere gute Filme gemacht tatsächlich.
Nice.
Wo wir schon bei der großen Leinwand sind, dieses Jahr kommt die Live-Action-Verfilmung von Aladdin raus und wir haben schon im Vorfeld uns darüber unterhalten. Aus irgendeinem Grund, das kittelt meinen Nostalgieknochen tatsächlich in mir. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird richtig schrecklich, aber ich habe einfach Bock, diese große Orchesterversion von diesem zu hören. Darauf habe ich richtig Lust. Come at me, Gamer.
It's all!
Ich glaube, dafür hat es tatsächlich nicht gereicht. Genau. Ihr könnt diese Sendung gerne auch nachhören auf unserer Website dragonseateverything.com. Wenn ihr auf Bock habt, auch da den Podcast abonnieren. Dann habt ihr, wenn ihr das im Podcast gehört habt, die ganze Musik nicht gehört. Schade drum, dann schaltet doch einfach wieder ein, freitags 19 Uhr, würde ich sagen.
Gute oder? Idee eigentlich, ja.
Genau, und wir verabschieden uns jetzt hier mit The Final Countdown von Europe. Ein Lied, was wahrscheinlich immer nur am Ende des Jahres gespielt wird, aber wir sind viel krasser.
Wir gehen drauf. Einen Schritt weiter.
Alex Berlin am Abend.
Ninja Pirate Broadcast mit Paula, Lele und Maurice.